Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht's um
Quanten Data Center in München. Zu Gast bei mir im Studio ist Dr. Jan Götz. Der promovierte Physiker ist Co-Founder und Co-CEO von IQM Quantum Computers, einem europäischen Hersteller von Quantencomputern. Für viele ist er Europas Hoffnungsträger im Wettlauf mit den USA und China um die Zukunftstechnologie der Quantencomputer. Mein Name ist Jürgen Hill. Ich bin Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO. Hallo, Herr Götz.
Guten Morgen. Ich freue mich auf das Gespräch. Schön, hier zu sein.
Mit Ihnen haben wir heute einen der Pioniere in Sachen industriell gefertigter Quantencomputer zu Gast. Bevor wir tiefer in den aktuellen Stand des Quantum Computing einsteigen, eine Frage vorab. Sie haben in München Physik studiert. Wie kommt man dann auf die Idee, in Finnland ein Start-up für Quantencomputer zu gründen?
Während meines Physikstudiums hier in München gab es diese Idee ehrlich gesagt nicht. Ich war da eher davon überzeugt, dass ich mal Physikprofessor irgendwo werde. Und das hat mich dann auch nach Finnland gebracht. Im Rahmen eines Marie Curie Fellowships bin ich nach Finnland gegangen und habe da 2 Jahre als Postdoc gearbeitet an der Aalto-Universität in Helsinki. Und als diese 2 Jahre dann sich dem Ende geneigt haben, habe ich natürlich überlegt, wie es weitergeht und habe mit dem Professor, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, geredet und gesagt, okay, ich werde versuchen, irgendwo vielleicht eine Juniorprofessur irgendwo anders zu bekommen. Und er hat dann gesagt, okay, aber was hältst du davon, wenn du hier bleibst und wir ein Startup zusammen gründen und du das Startup leitest? Und da musste ich dann nicht lange nachdenken und habe gedacht, okay, das ist eine super Chance, eine einmalige Möglichkeit. Die bietet sich natürlich nicht so oft. Wir hatten perfekte Grundvoraussetzungen von der Technologie, vom Team, was damals da vor Ort war und auch auf der Funding-Level. Das Investmentklima 2018 war natürlich deutlich anders, als es heute ist. Und dann haben wir einfach quasi aus der Not eine Tugend gemacht und einfach getan und die Firma gegründet. Wie gesagt, wahrscheinlich noch ein paar Monate vorher war das für mich überhaupt keine Option, sondern da war ich eigentlich fest davon überzeugt, die wissenschaftliche Karriere weiterzutreiben.
Und wie sind Sie da gerade auf Quantencomputer gekommen? Ich meine, mit dem Hintergrund oder der Historie Nokia und Finnland denkt ja jeder, wenn er Finnland hört, sofort an Mobile und irgendwelche Themen rund um Mobilfunk.
Dass natürlich Quantencomputing jetzt kein Thema ist, was in aller Munde vor allem damals war, ist klar. Das war bei mir eben so, das war das Thema, an dem ich geforscht habe. Also meine Doktorarbeit und dann auch meine Postdoc-Zeit hat sich sehr stark mit dem Quantencomputing und einzelnen Komponenten innerhalb von Quantencomputern beschäftigt. Das heißt, ich habe 10 Jahre Forschung auf dem Gebiet gemacht und habe darum die Grundvoraussetzung natürlich mitgebracht. Und das ist eigentlich bei fast allen dieser sogenannten Deep-Tech-Startups, von denen wir da reden, der Fall. Das sind Ausgründungen aus Universitäten, wo die Gründer eigentlich einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Und das ist natürlich auch eine der Challenges, das dann zu transformieren hin zu einem richtigen Produkt. Und da können wir natürlich mehr drüber reden. Aber das war eigentlich der Hintergrund, dass alle unserer Gründer haben Quantenphysik als Hintergrund und einen Doktortitel darin. Und natürlich ist Finnland ein Hightech-Country und Nokia ist da und viele andere. Es ist jetzt viel künstliche Intelligenz vorhanden. Das heißt, wenn man sich dann die Landschaft anguckt und das Ökosystem, dann findet man natürlich viel Know-how, viele potenzielle Mitarbeiter auch für die Zukunft. Und das hat natürlich auch mit dazu beigetragen, dass wir in dem Maße wachsen konnten, wie wir dann gewachsen sind.
Sie sprachen gerade von richtigen Produkten. In der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich gelesen, im Prinzip von der Gründung bis zum ersten industriell gefertigten Quantencomputer haben Sie nur 5 Jahre gebraucht. Was ist denn Ihr nächster Meilenstein?
Ja, damals, als wir angefangen haben und gesagt haben, wir gehen raus und wir werden Quantencomputer verkaufen, haben viele gesagt, ihr seid doch verrückt. Die funktionieren überhaupt nicht, das dauert noch ewig, das ist noch alles in der Forschung. Aber ich glaube, das ist auch ein Erfolgsmerkmal von den Startups, die sich am Ende durchsetzen, dass die Dinge tun, wo manche Leute dann sagen, das ist doch eigentlich ein bisschen verrückt, das wird nie funktionieren, weil dadurch differenziert man sich natürlich auch am Ende des Tages. Das heißt, wir hatten immer diesen Ansporn, diese Transformation aus der Wissenschaft hin zum Produkt wirklich voranzutreiben. Und die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, ist, indem wir sehr, sehr früh Ankerkunden gefunden haben, die von uns gekauft haben, die uns einen sogenannten Forschungskauf angeboten haben. Das heißt, wir hatten das Produkt noch gar nicht fertig und die haben quasi von uns die Zukunft gekauft. Und wir haben gesagt, okay, wir entwickeln für euch das Produkt. Und dadurch haben wir quasi diesen Weg aus der Forschung hin zu einem fertigen Produkt relativ schnell hinbekommen, weil wir diesen Auftrag unterzeichnet hatten mit klaren Spezifikationen, klaren Richtlinien, was wir liefern mussten. Und das war dann natürlich für die Ingenieure und vor allem für die Forscher auch ein super Ansporn zu sagen, okay, wir wollen da hinkommen und wir wollen den Kunden zufriedenstellen und eben ein Produkt ausliefern in möglichst schneller Zeit.
Sie sagten gerade, viele haben Sie für verrückt gehalten. Ich würde Sie jetzt nicht unbedingt für verrückt halten. Ich hätte eher ganz andere Bedenken, nämlich, wie wollen Sie als Start-up gegen solche Giganten wie IBM, die ja auch im Quantencomputing mitmischen, bestehen? Oder wie wollen Sie sich von denen differenzieren?
Das ist natürlich eine faire Frage und es gibt viele große Konzerne, gerade in den USA, die selber in dem Gebiet des Quantum Computing aktiv sind. Und hier viel Optimismus ziehe ich einfach aus der Tatsache, dass wenn man sich die Geschichte anschaut, die Innovation kam oft nicht von den großen Konzernen. Die haben selber nicht viel Innovation getrieben und auch heutzutage, wenn man sich das anschaut, ist es eher so, dass die großen Konzerne Innovation betreiben, indem sie Startups kaufen und integrieren. Das heißt, ein großer Konzern ist nicht unbedingt schneller oder effizienter, wenn es darum geht, neue Technologien voranzutreiben. Das passiert oft in den kleineren, agileren Startups, die mehr Risiko nehmen können, wo vielleicht Entscheidungswege kürzer sind, wo die Leute vielleicht ein bisschen kreativer arbeiten. Und das sieht man eigentlich auch bei uns. Wir haben ja später gestartet als beispielsweise IBM. IBM ist schon seit vielen Jahren dabei. Aber wenn man sich jetzt unsere Roadmap anguckt, haben wir sicherlich geschafft, in den letzten 4-5 Jahren komplett aufzuholen. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir in Zukunft auch deutlich bessere Produkte am Markt haben werden als IBM. Und das macht mich im Prinzip zuversichtlich. Und das ist natürlich auch für uns eines der Differenzierungsmerkmale, dass unsere Technologie, dass unsere Produkte einfach besser performen als die der Konkurrenz.
Der Aspekt besser performen und Sie haben sehr schnell aufgeholt, interessiert mich jetzt schon, weil wenn ich nach der reinen Zahl der Qubits schaue, habe ich den Eindruck, dass IBM mit seinen QPUs deutlich weiter ist im Vergleich zu Ihnen.
Genau, also vielleicht, wenn man mal einen Schritt zurückgeht, also ein Quantenprozessor arbeitet eben mit diesen sogenannten Qubits, Quantenbits. Und hier ist es so, dass wenn man perfekte Quantumbits hätte, dann würde sich mit jedem Qubit, was man dazu tut, die Rechenleistung mehr oder weniger verdoppeln. So, jetzt okay. Ist aber der Clou ist, dass diese Qubits nicht perfekt sind, sondern sehr, sehr fehleranfällig. Und auch die Gatteroperationen, die man zwischen den Qubits durchführt, sind nicht perfekt und haben Fehler. Das heißt, die Qubit-Anzahl alleine ist gar nicht so maßschlaggebend, sondern man muss immer die Kombination sehen, wie groß ist der Prozessor, also wie viele Quantenbits sind da drauf. Und wie gut performen die zusammen? Das heißt, diese beiden Metriken muss man sich zusammen anschauen, weil wenn man einen Prozessor hätte mit sehr, sehr vielen, sag ich mal Millionen von Qubits, aber die würden nicht gut miteinander arbeiten, dann könnte ich trotzdem nur eine sehr, sehr kleine Gruppe dieser Qubits benutzen, vielleicht 20 oder 30. Das heißt, es bringt mir gar nichts, mehr Quantenbits auf den Prozessor zu tun, wenn ich nicht gleichzeitig die Qualität erhöhe. Und das ist eben das, wo wir uns sehr, sehr stark darauf fokussieren, ist, dass die Qualität unserer Prozessoren und der Qubits und wie sie miteinander sprechen, im gleichen Maße wächst wie eben die Zahl, sodass dann im Zusammenspiel der Gesamtprozessor, also die Gesamtperformance optimiert wird.
Auf die Technik komme ich gleich nochmal zurück, aber bleiben wir nochmal bei IQM als Unternehmen. Von Ihnen ist der Spruch überliefert, dass Sie der Meinung sind, dass Europa einen Airbus oder wie Airbus einen Airbus der Quantencomputerindustrie braucht. Warum?
Das bringt uns ein bisschen zu diesem Thema zurück. Wie können wir gegenüber den großen US-Konzernen oder auch chinesischen oder japanischen oder koreanischen Konzernen standhalten. Und da ist es eben so, dass wir leider in Europa ja keine großen Tech-Konzerne mehr haben, die Computer entwickeln und da wirklich an der Forefront sind. Und die Frage, die wir uns natürlich stellen wollen oder müssen, ist, wollen wir das? Und wenn wir sagen ja, und davon bin ich überzeugt, dass wir die Technologie brauchen, wie können wir das anstellen? Weil wir haben in Europa an vielen Stellen extrem gute Technologie, aber es ist eben ein bisschen verteilt. Wir haben gute Ökosysteme hier in München, aber sicherlich auch an anderen Standorten. Und da ist eben unsere Strategie, dass wir sagen, wir wollen die Technologie, die an diesen vielen Ökosystemen in Europa ja parallel entwickelt wird, wir wollen die zusammenbringen und da Synergieeffekte schaffen und dann insgesamt sowas Großes aus Europa heraus schaffen, dass wir da eben dann global wirklich mit den ganz großen Konzernen standhalten können. Und das ist die Strategie, die wir auch ausführen. Also wir haben natürlich einen Großteil unserer Anstrengungen in Finnland, aber auch hier in München eben ein sehr, sehr starkes Team. Wir haben angekündigt, dass wir in Grenoble in Frankreich auch demnächst verstärkt aktiv werden. Und das ist genau diese Strategie, wo wir eben in diese starken Ökosysteme reingehen und versuchen, das beste Know-how, die beste Technologie dann zusammenzubringen in unseren Produkten.
Wenn Sie sagen, Strategie, Technologie aus Europa zusammenfassen, konzentrieren, wo sehen Sie denn dann Ihre eigene Company wegen mir in 5 oder 10 Jahren?
Also wir sehen uns als Systemintegrator, also wir bauen komplette Computer, aber der Kern unserer Innovation liegt auf der Prozessorebene. Also es ist quasi wie ein eigener Computer, aber was wir selber entwickeln, ist der Prozessor. Und dann bieten wir die Computer an, entweder zum Verkauf für große Rechenzentren, Datenzentren oder über die Cloud. Und dieses Bild wollen wir natürlich weiter verfolgen und wir wollen einer der ganz Großen natürlich sein, global. Und wir sehen uns da schon auch auf einer Mission aus Europa heraus jetzt eine globale Führungsrolle zu übernehmen. Und wir haben zum Beispiel vor, verstärkt in den USA aktiv zu werden, auch mehr Geschäft in den USA zu machen, aber eben auch in Asien, in Ländern wie Korea, Singapur, Japan, gibt es sehr, sehr viel Interesse an der Technologie. Und das ist im Prinzip die Transformation, die wir gerade durchführen, aus dieser europäischen Führungsrolle heraus eben eine globale Führungsrolle zu erzeugen.
Also quasi dann ähnlich wie ein Airbus, die etablierten Player wie eine IBM oder QArea und wie sie alle heißen, im Quantencomputing-Geschäft angreifen.
Genau, also grundsätzlich sehen wir es so, es ist kein Winner-Takes-It-All-Markt. Computing, in der Regel hat man mehrere dominante Spieler und dann natürlich viele auch kleinere Spieler, aber unsere Ambition ist ganz klar, in diesem Geschäft einer der großen dominanten Spieler zu sein. Aber natürlich ist es nicht so, dass quasi dann alle anderen verschwinden werden, sondern wir sehen auch einen Markt, in dem es vielleicht ein paar Etablierte geben wird. Es gibt immer auch diesen Souveränitätsaspekt. Das heißt, es wird auch natürlich einen dominanten Spieler aus den USA geben, wahrscheinlich auch einen aus Asien. Und wir wollen eben dann derjenige aus Europa sein, der global die beste Technologie liefert.
Wenn Sie ein Spieler da sein wollen, Sie sagten vorher schon auch die Rolle als Systemintegrator, was glauben Sie denn, wie wird sich der Markt für Quantencomputer entwickeln? Wird es eher ein Käufermarkt, dass große Unternehmen sagen, ich kaufe mir einen Quantencomputer und nutze ihn on-premises? Oder glauben Sie, es wird eher ein Cloud-Business werden?
Natürlich habe ich keine Glaskugel, aber wir wissen, was grundsätzlich so im High-Performance-Computing passiert und sehen die Trends und versuchen da die Analogien zu schließen. Und ich glaube, ein schönes Bild ist, den Quantencomputer als Beschleuniger zu sehen, ähnlich wie wir gerade Grafikprozessoren in der künstlichen Intelligenz als Beschleuniger sehen. Und da sehen wir natürlich, was zum Beispiel mit Firmen wie Nvidia oder so passiert. Die verkaufen gerade wahnsinnig viel Hardware und das treibt den Markt. Auf der anderen Seite sehen wir aber natürlich auch, dass viele Firmen hin zur Cloud gehen, nicht mehr ihre eigene Infrastruktur im Keller, mal salopp gesprochen, stehen haben, sondern eben Cloud-Services anbieten. Und darum sehen wir eigentlich auch, dass sich der Markt im Quantencomputing in diese Richtung entwickeln wird, dass es sowohl ein Hardware-On-Premise-Geschäft geben wird, als auch ein Cloud-Geschäft. Ein weiteres Argument ist, dass es gewisse Industrien gibt, wo Data Security eine sehr starke Rolle spielt und darum gewisse Cloud-Möglichkeiten auch einfach nicht wahrgenommen werden können. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir glauben, dass sich beides parallel parallel entwickeln wird, sowohl der Cloud-Markt als auch der On-Premise-Hardware-Markt.
Wenn Sie gerade von paralleler Entwicklung sprechen, da fällt mir gerade auf, ich habe mir Ihr Produktportfolio angeschaut, dass Sie parallel zwei Quantencomputer-Baureihen anbieten. Warum, frage ich mich da einfach als Laie oder interessierter Beobachter des Marktes?
Genau, also auf der Systemseite bieten wir zum einen den sogenannten Radiance-Computer an. Der geht wirklich Richtung Rechenzentren, Höchstleistungsrechenzentrum, State-of-the-Art-Computing. Und das ist was, was für uns natürlich extrem wichtig ist, weil da wird die Technologie vorangetrieben. Und da sehen wir auch unsere Kernkunden. Das andere Produkt, der sogenannte Spark, der ist eher für die Universitäten gedacht. Und was wir damit erreichen wollen, ist eine größere Adoption, weil wir heutzutage schon eine riesige Knappheit an Talent haben. Und es muss einfach deutlich mehr passieren in der Ausbildung, gerade auf universitärer Ebene, dass, wenn sich der Quantencomputing-Markt entwickelt, wie viele es vorhersagen, dass wir dann eben auch nachkommen und die richtigen Leute haben. Das heißt, hier ist das Ziel, dass im Prinzip jede Tech-Universität auf der Welt einen Quantencomputer bei sich stehen hat, einen kleinen, so einen Spark. Das muss jetzt nicht the latest and greatest sein. Es geht darum, dass die Studenten lernen, wie funktioniert so ein Quantencomputer, wie programmiere ich den, auch vielleicht ein bisschen auf Hardware-Ebene, also wie programmiere ich wirklich auf Hardware-Level, weil das natürlich für uns auch wichtig ist, wie designe ich um so einen Quantencomputer herum. Das heißt, es ist eine ganz andere Zielgruppe, ein ganz anderes Grundziel, was wir damit erreichen wollen, ist wirklich quasi den Markt vorbereiten und die nächste Generation an Quantenexperten auszubilden an unseren Produkten.
Wo Sie gerade sagen, Experten ausbilden, die Studenten heranführen, haben Sie dafür auch ein eigenes Software-Ökosystem? Weil gerade wenn ich Marktbegleiter mir anschaue, die haben ja teilweise extrem viele, ich nenne es jetzt salopp, einfach Kids. Wie schaut es da bei Ihnen aus?
Ja, also wir haben einige Aktivitäten auf der Software-Seite, auch gerade Richtung Ausbildung. Zum Beispiel haben wir eine Sache, die heißt IQM Academy. Das ist eine Online-Plattform, kann man einfach finden im Internet, ist free for all. Genau mit diesem gleichen Ziel, dass wir Leute heranführen wollen, auf spielerische Art und Weise ein bisschen demystifizieren, dieses Quantum Computing. Viele denken immer noch, das ist Black Magic und Quantenphysik, das muss ja irgendwas spooky sein. Albert Einstein hat es damals Spooky Action at a Distance genannt. Und das wollen wir so ein bisschen beseitigen. Wir wollen zeigen, dass Quantum Computing am Ende des Tages nicht gefährlich ist und nicht irgendwie exotisch ist, sondern einfach eine sehr, sehr effiziente Art und Weise ist, Computing zu betreiben. Dafür haben wir die IQM Academy geschaffen. Wir haben aber auch andere Dinge, zum Beispiel haben wir ein Open-Source-Tool, um wirklich Prozessoren zu designen in einer sehr, sehr programmierorientierten Art und Weise, womit wir es einfacher machen wollen, zum Beispiel für Doktoranden, die heutzutage oft noch per Hand Quantenprozessoren zeichnen im Layout, dass die einfach während ihrer Doktorarbeit schon deutlich schneller vorankommen und über dieses Open-Source-Tool dann eben bessere Komponenten für Quantencomputer entwickeln können. Natürlich mit der Hoffnung, dass wir vielleicht auch irgendwann mal von diesen Komponenten dann profitieren können.
Sie wollen das Quantencomputing demystifizieren. Demystifizieren Sie es doch vielleicht mal mit zwei, drei Sätzen für unsere Hörer. Wenn ich jetzt ein klassischer Programmierer bin, der in der x86-Welt groß geworden ist, wo ist dann der Riesenunterschied, wenn ich einen Code für einen Quantencomputer schreiben will oder muss?
Auf sehr hohem Niveau ist eigentlich kein großer Unterschied. Also da gibt es dann Libraries, die man benutzen kann und da kann man in Python oder C++ oder was auch immer gerade die favorisierte Sprache ist, programmieren. Und da gibt es dann eben auch viele Softwareplattformen und Compiler schon, auch viel Open Source, was man nutzen kann. Das heißt, wenn ich sehr, sehr weit oben bin im Stack, merke ich eigentlich gar nicht so sehr den Unterschied. Der Unterschied, der liegt dann wirklich tief drin, weil der kommt natürlich aus der Hardware heraus und das ist eben dann die Quantenphysik, die dann da eine Rolle spielt in der Logik. Das heißt, es ist im Prinzip eine andere Logik und jetzt werde ich ein bisschen technisch, aber wenn ich aus der mathematischen Sicht herangehe, dann kann man sich ein Quantenbit vorstellen als eine 2x2-Matrix. Und ein zweites Qubit ist dann auch eine 2x2-Matrix. Und ein Gatter zwischen den beiden Qubits ist einfach eine Matrixmultiplikation. Das heißt, wenn ich zwei Qubits mit einem Gatter verschränke über eine Matrixmultiplikation, kommt da eine 4x4-Matrix raus. Wenn ich jetzt ein drittes Qubit drauf multipliziere, kommt da eine 8x8 Matrix raus und so weiter. Und da sieht man schon, wo dieser exponentielle Charakter herkommt. Aber das ist im Prinzip das, was passiert. Das heißt, ich muss einfach mit dieser Logik umgehen, dass meine Gatter Matrix-Multiplikationen sind, die einen extrem großen Raum aufspannen. Und da muss ich dann eben drin navigieren und drin arbeiten. Und das ist eigentlich der Kernunterschied.
Da drin navigieren und arbeiten. Sie haben es vorher schon mal angesprochen, Problematik Fehlerkorrektur, dass Sie da weiter sind als die Mitbewerber. Wann glauben Sie denn, wird man dann die Quantum Supremacy erreichen? Ich habe neulich Studien gesehen, da war die Rede davon, dass womöglich schon in 5 Jahren die Quantencomputer herkömmlichen Computern überlegen sein können.
Genau. Und hier ist es wichtig, dass man wirklich genau darauf achtet, auch in den, was in den Medien berichtet wird, was eigentlich gemacht wurde. Es gab ja zum Beispiel schon sogenannte Quantum Supremacy Experiments von Google, auch von anderen Forschungsgruppen aus China. Und was da gemacht wurde, ist, da wurde im Prinzip Randomness erzeugt, also einfach zufällige Operationen ausgeführt. Und da nutzt man dann aus, dass es extrem schwierig ist, auf einem herkömmlichen Computer diese zufälligen Operationen zu simulieren. Und das kann ein Quantencomputer sehr gut. Und dann hat der Quantencomputer in diesem mathematischen Task wirklich den herkömmlichen Computer übertroffen. Allerdings ist da kein Use Case, da ist keine Anwendung dahinter. Das ist wirklich ein rein mathematisch konstruiertes Problem, um zu zeigen, dass Quantencomputer gut funktionieren. Das heißt, die Challenge, die wir haben, ist eigentlich hinter so ein mathematisches Problem, hinter die Struktur, die es da gibt, auch eine Anwendung dann zu schalten. Und da ist es eben so, dass wir wahrscheinlich noch deutlich mehr Ressourcen brauchen, als das, was wir derzeit haben. Also man kann eben diese mathematischen Probleme da mit so 50, 55 Qubits, das ist so grob die Grenze. Aber wenn man dann wirklich nützliche Probleme lösen möchte, dann braucht man sicherlich deutlich mehr Qubits und auch deutlich bessere Qualität. Und hier gibt es jetzt 2 verschiedene Ansätze. Entweder man glaubt daran, dass es ohne Fehlerkorrektur schon einzelne Use Cases gibt. Da bräuchte man dann sicherlich einige 100 Qubits und die Güte, die muss dann so in einem Bereich von 99,99 und 99,999% mindestens liegen, meiner Meinung nach. Oder eben man sagt, okay, wir gehen direkt in die Fehlerkorrektur. Was da passiert ist, man bündelt viele physikalische Qubits auf einem Chip und zusammen machen die dann im Konglomerat quasi weniger Fehler als ein einzelnes. Und darüber kann man dann eben auch wieder bessere Qualitäten erreichen. Aber da reden wir oft davon, dass man vielleicht bis zu 1000 Qubits miteinander bündeln muss, um ein logisches zu erzeugen. Das heißt, heutzutage haben die Firmen vielleicht 50, 100 physikalische Qubits. Das heißt, da sind wir noch relativ weit von entfernt.
Diesbezüglich auch noch eine technische Frage. Wenn ich es richtig verstanden habe, setzen Sie ja auch auf Superconducting, sprich Supralight-Effekt. Viele andere verfolgen Ionenfallenprinzip etc. Warum haben Sie sich für Superconducting entschieden?
Das bringt uns wieder ein bisschen zurück. Ganz zum Anfang der Geschichte, das war einfach die Forschung, die ich damals gemacht habe. Und natürlich, wenn man da 10 Jahre Herzblut reingesteckt hat, und dann ist natürlich auch das Fachgebiet und man kennt natürlich sehr gut die Stärken und auch die Schwächen der eigenen Technologie, aber natürlich auch der anderen Technologie. Aber es ist dann nicht so, man ist dann so überzeugt natürlich auch von seiner eigenen Arbeit, dass man einfach da drin bleibt. Und auch wenn man Geld dann raised von Investoren, braucht man natürlich eine gewisse Credibility. Das heißt, wir sind damals natürlich gestartet, alle Gründer mit einem Hintergrund in supraleitender Technologie. Manche unserer Gründer haben auch vorher schon in halbleiterbasierten Qubits geforscht, haben dann festgestellt, dass das nicht so gut funktioniert. Aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, heutzutage gibt es in der Tat diverse Technologien, die parallel existieren, supraleitend, Ionenfallen, photonische Systeme. Und die Frage ist natürlich, welches System wird sich langfristig durchsetzen am Ende des Tages? Ähnlich wie in der Computerei auch, gab es ja Vakuumröhren und ich weiß nicht, verschiedene andere Technologien. Okay. Auch heutzutage noch gibt es ja Siliziumbasierte und dann gibt es auch 3-5 Halbleiter oder andere Möglichkeiten, Dinge zu tun. Und meine Meinung nach hier ist, dass am Ende des Tages, wenn wir wirklich hochskaliert sind, dann wird die Frage sein, welche Technologie kann man am kostengünstigsten produzieren und dem Kunden zur Verfügung stellen. Weil irgendwann wird Hardware billig. Heutzutage sind wir noch Hardware limitiert, aber irgendwann wird die Hardware billig wie bei herkömmlichen Computern und dann ist es wirklich ein reines Kostenspiel. Und hier, glaube ich, haben die superleitenden Computer klare Vorteile, weil sie eben auf herkömmlicher Halbleitertechnologie basieren, was die Fertigung angeht und weil sie in der Operation extrem schnell sind. Die Gatteroperationen, die wir durchführen, die führen wir im Nanosekundenbereich durch, wohingegen die meisten anderen Technologien oft Mikro, teilweise bis zu Millisekunden brauchen. Das heißt, die eigentliche Algorithmus braucht mit den anderen Technologien dann immer noch 1000-mal länger als mit den supraleitenden. Und da kann man dann Zeit auch wieder direkt in Geld umrechnen. Und darum bin ich extrem davon überzeugt, dass supraleitende Technologie sich auch langfristig durchsetzen.
Wenn Sie von Zeit und Geld reden, dann muss ich sagen, hat mich, als ich auf ihrer Webseite war, ein bisschen als Schwabe zumindest fast der Schlag getroffen, als ich gesehen habe, umgerechnet oder wenn ich es hochrechne, dass sie für die Cloud-Nutzung für eine Stunde Rechenzeit fast $1,800 verlangen. Jetzt, was kann ich in einer Stunde machen oder brauche ich überhaupt so viel Zeit, um irgendwelche Berechnungen lösen zu können?
Ja, also die Preise gerade in der Cloud, die werden durch den Markt getrieben. Und das ist eben das, was marktüblich ist. Wir haben ja auch zum Beispiel unser Cloud-Offering entweder direkt oder über AWS. Und da gibt es einfach marktübliche Preise, an denen wir uns orientieren. Und die Quantencomputer sind natürlich noch etwas kostenspieliger als jetzt ein herkömmlicher Rechner in der Cloud. In einer Stunde kann man aber in der Tat schon extrem viel machen, weil die Algorithmen, die wir heutzutage laufen lassen, die laufen eben noch nicht so lange, dadurch, dass die Lebenszeit der Qubits begrenzt ist. Das heißt, auch die Algorithmuslänge ist relativ begrenzt. Das heißt, man kann in dieser einen Stunde wirklich extrem viel machen, kriegt auch Feedback, kriegt die Lösungen direkt zurück vom System. Und insofern ist das eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Zeitfenster. Also was oft passiert ist, dass die Kunden sich diese Stunde nehmen, dann quasi testen, ihre Algorithmen laufen lassen und dann natürlich erstmal zu Hause weiterentwickeln und dann wiederkommen und schauen, ob die Weiterentwicklung eben zum Erfolg beigetragen hat oder nicht.
Helfen Sie mir mal auf die Sprünge. Wie lange läuft denn dann so ein typischer Quantenalgorithmus, wenn Sie sagen, der läuft nicht so lange?
Also wie gesagt, die Gatteroperationen, die wir in der supraleitenden Technologie durchführen, die sind so im Nanosekundenbereich.
Okay.
Die Lebenszeiten eines Qubits in der supraleitenden Technologie, die sind vielleicht so, sagen wir mal, 100 Mikrosekunden. Da sieht man schon, das heißt, man muss jetzt die ganzen Gatteroperationen innerhalb dieser 100 Mikrosekunden unterbringen. Das heißt, das wäre ein Run. Sag mal 100 Mikrosekunden. Und jetzt ist es aber so, dass Quantencomputer natürlich eine probabilistische Technologie sind. Das heißt, ein Run alleine reicht mir nicht, sondern ich muss mitteln. Und in der Regel muss man da viele Millionen mal mitteln. Aber wenn ich jetzt 100 Mikrosekunden, wenn ich das mit einer Million multipliziere, dann bin ich so bei 100 Sekunden. Das heißt, so grob im Minutentakt ungefähr laufen diese Algorithmen.
Nachdem man gerade von Rechenzeit in der Cloud gesprochen hat, da würde mich noch ein anderer Aspekt interessieren. Sie haben jetzt erst kürzlich hier in München auch ein Rechenzentrum eröffnet. Welche Rolle spielt denn das im Unternehmensverbund?
Genau, das spielt genau diese Rolle, Rechner in der Cloud zur Verfügung zu stellen. Also wir haben unsere Produktionslinie ja in Finnland und haben da auch ein experimentelles Setup. Aber in der Cloud, da müssen die Systeme ja in Production gehen sozusagen. Ja. Das heißt, der physische Raum, wo sie drin stehen, muss natürlich ganz anders gesichert sein, muss eine andere Stabilität haben, was Temperatur und so weiter angeht. Muss physisch gesichert sein, muss von der IT-Infrastruktur gesichert sein und so weiter und so fort. Und das ist eben das, was wir hier in München errichtet haben, ist die Infrastruktur, die das liefert, sodass, wenn wir dann unsere Verträge abschließen, auch mit den Cloud-Service-Providern, dass wir da alle die Bedingungen erfüllen, die uns eben auferlegt werden. Und das heißt, die Systeme, die hier in München stehen, die werden dann zum großen Teil in der Cloud genutzt. Wir haben auch einige Systeme ein bisschen in der Eigenentwicklung, aber hauptsächlich ist es eben da zur Verfügung, um die Systeme, die wir in der Cloud anbieten, in einem sehr, sehr zuverlässigen Umgebung laufen zu lassen.
Wenn Sie gerade von Production reden, wann sehen Sie denn den industriellen Einsatz auf breiter Front?
Ich glaube, das wird Use Case by Use Case kommen. Ich hatte eben schon mal dieses Nvidia-Beispiel genannt. Wenn wir mal da bleiben und sich Nvidia anschaut, die Grafikprozessoren heißen ja nicht ohne Grund Grafikprozessoren. Da hat man früher eben Grafikanwendungen drauf laufen lassen. Das war eine Anwendung. Irgendwann hat man dann festgestellt, dass man auch Crypto-Mining ganz gut machen kann. Während der Corona-Pandemie hat man dann festgestellt, dass man Simulationen in der Medizintechnik auch da gut laufen lassen kann. Jetzt wurde festgestellt, dass man die LLMs gut darauf trainieren kann. Das heißt, man sieht, mit GPUs hat man auch quasi Use Case by Use Case freigeschalten. Mhm. Und es ist nicht so, dass quasi plötzlich auf einmal alles kommt. Und so sehe ich das eigentlich auch im Quantum Computing. Und die frühen Use Cases, wo ich glaube, dass die freigeschalten werden, die werden auch noch eher in der Entwicklung dann dieser Unternehmen liegen. Also das könnte zum Beispiel die Pharmaindustrie sein, wo kleine Moleküle simuliert werden in der Medikamentenentwicklung. Oder die chemische Industrie, wo materialwissenschaftliche Parameter simuliert werden, eben um dann diese neuen Materialien in deren Produkte zu haben. Das heißt, das sind so die ersten Use Cases, die ich glaube. Es gibt auch viele Ideen im Bereich Machine Learning, wo Quantencomputing eingesetzt wird, was vielleicht auch ein ganz interessanter Bereich ist. Aber so glaube ich eben, dass es quasi sich über die Zeit hinweg entwickeln wird und immer weitere Use Cases dazu entwickeln werden und dadurch natürlich auch der Markt immer weiter wachsen wird. Und die ersten, einfach mal um eine Zahl zu nennen, ich glaube, diese ersten Chemiesimulationen, da sind wir durchaus nicht so weit von entfernt. Die kann man meiner Meinung nach durchaus mit ein paar hundert physikalischen Qubits und einer Qualität von 99,99% erreichen.
Sie sprachen gerade von einem wachsenden Markt und dass sich die Use Cases immer weiter ausdehnen werden. Da hätte ich zum Schluss vielleicht noch eine ganz andere Frage. Welche Bedeutung wird denn der Quantencomputer für mich als normaler Privatbenutzer in Zukunft haben? Sind es die PCs der Zukunft?
Nicht unbedingt, nein, weil wir reden hier von High-Performance-Computing. Das heißt, es geht darum, Probleme zu lösen, die extrem viel Rechenzeit oder Rechenleistung benötigen. Und das eigentliche große Versprechen von Quantencomputing ist ja, dass es Probleme lösen kann, die wir mit herkömmlichen Rechnern nie lösen werden können, weil das würde Millionen von Jahren dauern, die zu lösen. Also zum Beispiel sehr, sehr komplexe Moleküle direkt zu simulieren, ist ein so ein Beispiel. Das heißt aber nicht, dass der Otto-Normalverbraucher zu Hause davon nicht profitieren wird, weil wenn wir zum Beispiel in den Bereich personalisierte Medizin gehen, da wird ja genau sowas benötigt, dass ich eben Moleküle entwickle, anpasse genau an das Problem, was der Patient eben hat. Oder wenn ich in den Bereich Optimierung gehe und daran denke, dass unsere Städte alle von Staus und anderen Verkehrsproblemen geplagt sind und ich mir überlege, dass es vielleicht ein Quantencomputer sein könnte, der den Verkehrsfluss optimiert, da werde ich natürlich auch als Verbraucher dann von profitieren. Aber ich selber weiß gar nicht, dass das Problem von einem Quantencomputer gelöst wurde. Ich freue mich, dass ich nicht mehr im Stau stehe oder dass ich mein personalisiertes Medikament bekomme, aber ich weiß nicht unbedingt, dass das von einem Quantencomputer im Hintergrund getrieben wurde.
Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass beide Punkte möglichst schnell passieren, damit ich davon profitieren kann. Deswegen kann ich an dieser Stelle nur sagen, danke, dass Sie da waren. Das waren sehr interessante Einblicke in Sachen Quantencomputing.
Ja, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten den Hörern ein klareres Bild geben.
Das war die heutige Folge von Tech Talk Voice of Digital. Mein Gast war Dr. Jan Götz, Co-CEO und Co-Founder von IQM Quantum Computers. Ich bin Jürgen Hill, Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO. Danke an alle, die zugehört haben. Tschüss.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.